Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir zusammen versammelt sind unter Gottes Geist und unter seinem Wort. Und ich dachte mir, wir begleiten die Jünger mal so ein paar Schritte. Ne? Also, die sind ja immer bei Jesus und ganz oft passiert etwas Unerwartetes. Und Jünger hieß ja in ihrem Fall, solange wie Jesus lebte, diese 3 Jahre, immer hinterherziehen, immer dabei sein und ganz viel erleben und lernen, was Jesus vormacht, was Jesus sagt. Und dann gibt es ja eine ganz, ganz bekannte Geschichte, die Jesus erzählt. Also nicht etwas, was passiert ist, sondern wo Jesus sagt, ich erfinde jetzt mal eine Geschichte, damit ihr etwas versteht. Und das ist die vom barmherzigen Samariter. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ne? Die ist wirklich sehr bekannt. Genau, und es gibt ja, genau, und was haben die Jünger da wohl mitgenommen? Was haben sie wohl gelernt? Was meint ihr, wenn man diese Geschichte hört von den Berufsrommen, die vorbeigehen, die nicht helfen, und dann kommt dieser, in Lukas 10 steht es, und dann kommt dieser Mensch vom Rand der Gesellschaft, eigentlich weggeschoben, mit den Samaritern hatten die Israelis keine Gemeinschaft, der hilft und den stellt Jesus als Vorbild hin. Ich denke, Gott hat einen Grund, warum die Geschichte aufgeschrieben ist und die Jünger haben was mitgenommen. Und darüber rede ich heute nicht, sondern wir gucken mal, was direkt danach steht. Also wir haben die Jünger gerade begleitet, sie haben diese Geschichte gehört, wo er sagt, wie sehr das Gott gefällt, wenn wir helfen. Ne? Diese Barmherzigkeit von diesem ausgestoßenen Fremdling. Und dann schauen wir, was direkt danach passiert. Und das steht in Lukas 10, ist auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und direkt danach lesen wir weiter ab Vers 38. Wer es aufschlagen will, kann ich auch im Moment warten. Lukas 10, es sind nur 5 Verse, 38 bis 42. Lukas 10. Also ich fange mal an zu lesen. Wer eine Bibel hat, kann ja dann auch nachlesen bei sich. Ich lese nach der Basisbibel vor. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz in Anspruch genommen von vielem Dienen. Okay, wer dient jetzt Jesus? Also wir sehen dort 2 Frauen, 2 Schwestern. Die Martha und die Maria. Wer von ihnen dient Jesus? Was meint ihr? Die Martha, ganz offensichtlich, da steht das Wort vom vielen Dienen. Nicht? Was ist mit der Maria? Dient die ihm auch? Die hört zu, genau. Und ist das Dienen oder nicht? Ja, manche kennen die Geschichte schon. Wir tun jetzt so, als wissen wir es nur bis hier. Aber das stimmt ganz genau und wir lassen das mal so ein bisschen offen mit der Maria. Nicht? Die Antwort bei Martha war leichter, da steht es ja im Text und wir schauen einfach mal so drauf, was da jetzt passiert. Aber ich habe noch eine Frage. Macht die Martha etwas Schlechtes? Genau, ich glaube, ihr habt einen Sprecher, eine Sprecherin, das finde ich gut. Andere haben auch den Kopf geschüttelt, das ist nicht schlecht. Nicht? Und ich habe schon Predigten gehört, da wurde die Martha, ich sage mal in meinen Worten, rund gemacht. Und das finde ich nicht richtig. Also sie macht nichts Schlechtes, das halten wir mal fest. Und jetzt schauen wir mal weiter auf die Martha. Ich lese den Anfang von Vers 40 nochmal und dann den Text bis zum Ende. Also wir haben gehört, aber Martha war ganz in Anspruch genommen von vielem Dienen. Und schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete, Martha, Martha, Du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das gute Teil gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Also, was macht die Martha? Da haben wir eigentlich zwei Quellen, dass wir das rauskriegen. Nämlich im Bericht steht einfach, in Vers 40, Martha war ganz in Anspruch genommen von vielem Dienen. Und das Dienen im Griechischen, das Wort kennen wir wahrscheinlich auch, diakonieren, dienen. Da kommt unsere Diakonie her, den Kranken dienen. Das Wort benutzen wir heute noch, wenn bei uns in Darmsheim fahren so kleine rote Autos rum, da steht drauf Diakonie. Also genau das macht sie. Davon war sie ganz in Anspruch genommen, also beschäftigt, abgelenkt, könnte man auch übersetzen mit diesem Wort. Also das hat sie, das hat ihren ganzen Fokus eingenommen. Genau. Und dann ist interessant, auch Jesus selber sagt, was sie gerade macht. In Vers 41. Und er sagt, erstmal ruft er sie zweimal, als wenn er sie rausrufen möchte. Nicht? Man hätte ja auch einmal den Namen sagen können. Also er will wirklich, dass sie stockt. Und dann sagt er, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Es ist dieselbe Situation, aber Jesus beschreibt sie mit anderen Worten. Das erste ist, du sorgst dich. Das kommt auch von der Wortschöpfung, ich kann ja im Griechischen nachgucken, nicht? Deswegen erzähle ich es euch, das kommt vom Wort Sorge. Also Sorgen, über Sorgen hat ja Jesus mehr gesprochen in der Bibel. Wer jetzt sagt, das Thema betrifft dich, kann man mit einer Konkordanz gut nachlesen. Jesus hat einiges zu Sorgen gesagt. Sorgt euch um nichts, denn in allen Dingen werft eure Sorgen auf mich. Das ist mal meine Zusammenfassung. Und jeder Tag soll seine eigene Last haben, sorgt euch nicht um morgen. Also da finden wir einiges. Und er sagt jetzt, meine Diagnose, ich bin Jesus, ich gucke dir zu, du sorgst dich. Das ist das, was dich erfüllt, vielleicht auch einengt, nicht? Was dich so gefangen nimmt. Und das Zweite, was er sagt, machst dir Gedanken um so vieles, das könnte man auch übersetzen mit, du bist beunruhigt. Also im Griechischen steckt das Wort Lärm, Unruhe, Tumult drin. Das raubt dir die Ruhe, du bist in Beschlag genommen. Das sagt Jesus von ihr. Das klingt nicht so, als wenn er sagt, du machst alles richtig. Nicht? Das mit den Sorgen und das mit dem Tumult, der Unruhe, das oder auch in unseren Worten, in unseren Bibeln, was er da sagt in Vers 41, das klingt ja nicht so, als wenn er sagt, prima, Martha, weiter so. Nicht? Okay, aber jetzt kommt ja eine ganz, ich finde, schwierige Frage. Was hätte Martha stattdessen tun können? Also, sie beschwert sich, Jesus hilft ihr aber nicht, sondern so eine ganz vorsichtige Kritik kommt von ihm, wie er ihre Haltung beschreibt. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, dass Jesus meint, sie hätte was anderes tun sollen, dann müssen wir doch fragen, ja, was hätte sie denn tun können? Habt ihr da eine Idee? Also es sind gerade, ich sag mal, um eine Zahl zu nennen, 12 Gäste in ihr Haus gekommen oder 13 mit Jesus. Gastfreundschaft der damaligen Zeit in dem Volk, die einen sehr hohen Stellenwert hatte. Habt ihr eine Idee? Weil wir können ja nicht sagen, es ist falsch, aber ihr könnt ja nicht sagen, was ihr anders machen kann. Ich meine, nicht so, dann gibt es ja keinen Ausweg. So können wir es ja nicht lösen, ne? Ja, deswegen reite ich so drauf rum oder lass uns so ein bisschen gemeinsam drauf stehen bleiben, um nachzudenken. Ich wiederhole es mal für die Leute am Telefon. Also hier kam der Eindruck, dass sie vielleicht das macht, was wir auch getan hätten in der Situation. Alles einsetzen, damit der Gast sich wohlfühlt.
Vielleicht hätte sie einfach das Festportal lieber
genutzt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das in Hochdeutsch rüberkriege. Ja, vielleicht hat sie übertrieben, nicht? Sie hätte vielleicht nicht so ganz doll alles regeln müssen, sondern vielleicht einfach nur was Einfaches bereitstellen. Wir wissen ja nicht genau, was sie gemacht hat, aber wenn ich die kleinen Häuser sehe, man sieht ja so In Israel gibt es so ein Dorf, wo sie die normalen Wohnungen der damaligen Zeit vor 2000 Jahren nachgestellt haben. Und das ist schon klein. Da gibt es keine 12 Stühle drin. Also da gab es ja ganz grundsätzliche Probleme. Wo sitzen denn die alle? Passen die überhaupt rein? Tritt keiner auf meine Kochstelle? In der Ecke habe ich auch was hingelegt. Und für so viel Essen habe ich nicht, aber ich habe eine gute Nachbarin. Ich laufe mal rüber und hole noch was, dann reicht's für alle. Also die hatten ja Probleme, die wir nicht haben, weil die hatte keine Gefriertruhe, keinen Kühlschrank, keine Mikrowelle. War alles nicht da. Also wir tappen so ein bisschen noch so im Halbdunkeln, ne? Wir vermuten, dass es da eine Lösung hätte gegeben. Mir ist dann die Speisung der 5000 eingefallen. Das ist ja auch ein Bericht in der Bibel, wo Jesus ewig erzählt hat. Und die ganze Zeit haben die Leute zugehört. Niemand hat gegessen. Auch die 5 Brote und 2 Fische, die da waren, wurden nicht gegessen. Das heißt, ich vermute, dass das damals nicht üblich war, wenn ein Meister erzählt, dass man dann so ja, von seinem Käsebrot abbeißt und kauen zuhört, sondern ich denke, die haben nicht gegessen, sodass dieses Bewirten, was wir denken, ich glaube, das lag nicht vor. Vermute ich. Einfach nur von dem, was ich bei der Speisung der 5000 sehe, dass das Essen danach kam, als Jesus aufhörte zu reden. Vermute ich, dass das eigentlich nicht ihr Problem war. Und wir halten nochmal fest, es ist gut, dass sie ihre Pflichten als Gastgeber erfüllt, aber vielleicht hätte es gereicht, dass sie schaut, dass jeder einen Platz hat und dann selber zuhört. Nicht? Dieses, schon das Übertriebene, so ein bisschen loslassen. Und ich glaube, Jesus kommuniziert auch sein Bedürfnis. Und wenn er kein Bedürfnis hat, dann nicht eins drauflegen wollen. Oder? Weil es muss ja eine gute Lösung für Martha gegeben haben, sonst hätte Jesus anders reagiert. Ich bin mir sicher, dass Jesus die Martha liebt, geliebt hat und dass er es gut mit ihr meinte. Also ich glaube auch, ihr Maß stimmte nicht. In Vers 40 stand ja von vielem Dienen, also nicht das Notwendige, sondern immer weiter drauf. Und ihre Prioritäten stimmten nicht. Und ich glaube, was sie lernen musste, wenn sie diesem Sohn Gottes begegnen wollte, Jesus an erste Stelle zu setzen. Jetzt kommen wir, glaube ich, schon viel näher an ihre Schwestern. Ne? Also ihr Maß stimmte nicht, Gastgeber ist gut, aber sie hat offensichtlich übertrieben und ihre Prioritäten stimmen nicht. Und ich stimme ein, dass wir da gefährdet sind, dass man schnell in so einer Rolle völlig aufgeht und nicht mehr fragt, was willst denn du, Jesus? Also Jesus zuerst, glaube ich, hätte ihr geholfen. Und ich merke, dass ich das auch kenne, dass ich manchmal den Eindruck habe, hier kommt was, was wichtig ist für mich. Besonders schwierig ist es für mich in der stillen Zeit, wenn ich vielleicht einen Bibeltext lese oder eine gute Auslegung oder sogar nur ein Gedanke in meinem Kopf ist. Ich sage nur, weil das am wenigsten zu greifen ist. Ich glaube, Gott redet auch durch unsere Gedanken. Und dann bin ich abgelenkt. Dann fällt mir irgendwas ein. Dann versuche ich 2 Sachen auf einmal zu machen. Und schließlich kriege ich das nicht mit, was Gott mir sagen will. Also ich kenne das und ich fürchte, wir können uns das alle vorstellen. Und genau so war es mit Martha hier mit Jesus. Ihr ist es so wichtig, eine besonders gute Gastgeberin zu sein, dass sie die Worte von Jesus verpasst. Ja, ja. Wer war denn das? Irgendwer hat mal gedichtet, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. War irgendwie mal bei ProChrist lange her. Ja, war das der. Vielleicht. Oder Theo Lehmann, die Ecke könnte es auch sein. Irgendwer von da. Genau. Also wir kennen das. Nicht? Sie hat es gut gemeint. Aber das entschuldigt auch nicht alles. Gott, davon bin ich überzeugt, hätte sie auch durch die Worte seines Sohnes Jesus segnen wollen. Und in besonderen Situationen, die ja oft unerwartet kommen. Die ganze Bande Männer hatte sich ja nicht angemeldet. Nicht? Martha nahm sich spontan auf. In besonderen Situationen, die unerwartet kommen, die richtigen Prioritäten setzen. Und das ist vielleicht für uns verschieden schwer, je nachdem, was für ein Typ man ist. Nicht? Wenn man gerne dient, gerne die Sachen recht macht, dann glaube ich, ist es noch schwerer. Und wenn man eher so weniger Verantwortung übernimmt, mehr in den Tag hineinlegt, dann würden wir sagen, der macht was falsch. Aber in der Situation hätte das leichter. Ne? Also je nachdem, wie wir geprägt und veranlagt sind, ist das vielleicht verschieden schwierig für uns. Aber Jesus stellt jeden von uns vor die gleiche Herausforderung. Die verschiedenen Schwestern, Martha und Maria, wollte er beide segnen durch sein Wort. Er kam in ihr Haus. Frauen waren oft ausgeschlossen damals, aber er ging in das Haus, wo die Schwestern der Vorstand waren. Der Bruder Lazarus wird kaum erwähnt, was ungewöhnlich ist. Sie sollten gesegnet sein, sie sollten es hören, weil jeder Jesus braucht. Ganz egal, wie wir veranlagt sind. Das ist Gott nicht egal, aber er sagt, das soll dich ja nicht ausschließen von dem Segen, den ich für dich habe. Ich erzähle mal was. Vor einigen Jahren, etlichen Jahren, als das noch mehr Evangelisationen gab, oft in der Evangelischen Allianz, war ich auch bei einer dabei. Und es war eine größere Stadt und wir haben zusammengearbeitet mit Freikirchlern, waren auch Landeskirchler dabei und wir Gemeinschaftler. Und dann sagt jemand von den anderen Gemeinden, der sagt, die Gemeinschaftler sind gut in den praktischen Dingen. Also Aufbau, Abbau, da waren wir zur Stelle. Kuchenbuffet, wir waren richtig gut. Aber Ehrenamtliche für die Seelsorge finden, Gesprächspartner für die Übergabe, wenn ein Aufruf ist, komm nach vorne, dass jeder eine Begleitung hat, da haben wir kaum jemand gefunden in unseren Reihen. Ich glaube, niemand, der sich getraut hat, mit nach vorne zu gehen und einen zu begleiten und einer, der auch mal eine Moderation übernommen hätte. Und als ich das gemerkt habe, da kamen aus anderen Gemeinden mehr, die nicht so gut am Kuchen waren. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, das ist dann irgendwie auch schade, wenn das ein Kennzeichen für uns ist. Also ich spreche jetzt nicht vom SV Böblingen, aber überlegt mal so ein bisschen, wo ihr selbst persönlich steht. Ob das nicht auch, ich sag's mal ganz hart, kann dienen für Jesus nicht auch eine Flucht sein vor dem, was Jesus eigentlich will? Und wir kommen von der Martha, wir sehen, was sie macht und dass Jesus sie eigentlich nicht lobt. Ne? Ganz, ganz vorsichtig kritisiert er sie. Könnte dienen für Jesus. Wir haben ja am Anfang gefragt, wer dient Jesus? Uns ist sofort die Martha eingefallen. Könnte dienen für Jesus auch eine Flucht sein vor dem, was Jesus eigentlich will? Ich glaube, dieser Text ist sehr bekannt, aber es ist einfach gut, wenn wir ihn an uns heranlassen. Wenn wir einfach mal uns hineinversetzen in diese zwei Frauen und ich mich besonders in die Martha, von der habe ich den Eindruck, kann ich noch mehr lernen. Könnte es sein, dass es in meiner Umgebung Menschen gibt, denen ich meinen Glauben bezeugen soll, die ich zu Jesus führen soll? Ich gebe euch zwei Beispiele. Das eine ist, also wir haben über die Nachbarschaft von uns gerade gesprochen, das ist aber was anderes, was Privates, aber einer unserer Kinder hat mit 18 den Glauben weggelegt und er ist jetzt 29 und er geht seit über einem Jahr in eine Gemeinde und vor ungefähr 3 Wochen hat er uns angerufen und hat gesagt, Papa, Mama, ich habe einen neuen Anfang mit Jesus gemacht. Wir haben 11 Jahre für ihn gebetet, das für die, die um Leute beten. Wenn du um Menschen betest, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, glaube, dass ein Gebet nicht vergeblich ist. Und er hat mir erzählt, in diesen 11 Jahren gab es einen Moment, mehr am Anfang dieser 11 Jahre, als er noch bei uns daheim wohnte, wo es ihm besonders schlecht ging. Und er hat im Traum böse Kräfte gesehen, die ihn in ein wolfsähnliches Wesen verwandeln wollten. Und dann hat er eine leuchtende Hand gesehen, die sich um ihn legte und ihn beschützt hat, sodass das nicht passieren konnte. Und am nächsten Morgen am Frühstückstisch habe ich erzählt, Kinder, ich bin die Nacht wach geworden. Ich hatte den Eindruck, ich soll für Tobias beten, unseren Ältesten. Das hat er mir jetzt erzählt, als er sich bekehrt hat. Und dann hat er gesagt, das war, als du wach wurdest, hattest du auf die Uhr geguckt, das hattest du gesagt am Frühstückstisch, das war die Zeit, wo ich diesen Albtraum hatte und wo diese Hand kam. Und dann dachte ich mir, manchmal zeigt Gott die Kraft vom Gebet. Das kommt uns ja auch so still vor. Man hat immer das Gefühl, man tut nichts. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gebet eine Wirkung hat. Und manchmal, ganz selten, kriegt man da eine Ahnung, weil jemand was erlebt und was erzählen kann. Deswegen sage ich es euch weiter. Und meine Frau und ich, am 5. Oktober fahren wir nach Düsseldorf, wo unser Großer lebt, und werden bei seiner Taufe dabei sein. Und ich freue mich, als wäre es die Hochzeit oder sowas. Ich freue mich ganz irre doll darauf. Genau. Also, haben wir eine Aufgabe? Haben wir Menschen um uns herum, die uns brauchen, weil wir der Zeuge sind? Und das hat nichts mit Berufstätigkeit oder so zu tun. Jeder von uns hat irgendwo in der Nähe Menschen. Es kann die Familie sein, es können die Leute neben mir sein oder wen auch immer Gott dir vielleicht regelmäßiger über den Weg führt. Für diese Menschen kann man ringen, für die kann man beten. Man kann auch fragen, Gott, ich kenne zu viele, wen legst du mir aufs Herz? Sag mir eine, zwei Personen, für die ich beten soll. Und ich bin überzeugt, dass jedes Gebet was bewegt in der unsichtbaren Welt. Anderes Beispiel. Ich habe gehört, ich habe es gelesen, von einem Ehepaar in Rumänien. Die haben gebetet, Herr, lass uns einmal in unserem Leben einen Juden zum Glauben an Jesus führen. Und dann wurde das Ehepaar alt und es war noch nicht passiert. Und dann kam ein junger Mann in ihren Ort, total frustriert, ein Mensch, der nicht gut mit seinem Leben zurechtkam. Und sie erzählten ihm von Jesus und das war ein Jude. Und das war der Richard Wurmbrand. Und der hat die Hilfsaktion Märtyrerkirche gegründet. Und dann dachte ich mir, diese Menschen, die ihr ganzes Leben gebetet haben, die diesen einen Wunsch, denke ich, von Gott aufs Herz gekriegt haben und die das gemacht haben. Und da entstand ein ganzes Hilfswerk, was den verfolgten Christen geholfen hat. Was will Jesus eigentlich? Es ist gut, wenn wir gut sind im Kuchen backen. Ich esse auch gerne Kuchen. Also ich komme, wenn ihr ein Kuchenbuffet macht. Aber was will Jesus eigentlich? Das ist ja auch die Frage zwischen Maria und Martha, oder? Die beide verschiedene Sachen wählen. Und wir gucken nochmal genau drauf. Jesus sagt, nur eines ist notwendig. Nur eines ist notwendig, Vers 42. Und dann, Maria hat das gute Teil gewählt. Nicht ein gutes Teil, sondern das gute Teil. Es gibt nur eins ist notwendig, das gute Teil. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Also es ist so, Jesus macht, wie, als wenn er so einen Scheinwerfer anstellt. Nur eines ist notwendig. Und dann sagt er, was ist so nötig? Was macht die Maria? Die hört Jesus zu, oder? Und das ist so notwendig. Also wir fragen nochmal nach, was ist denn das gute Teil? Es ist wörtlich so im Sinne von Anteil, einen guten Anteil kriegen. Nicht? Von der Hochzeitstorte versucht man ja, dass jeder Gast ein kleines Stück von kriegt, nicht? So einen Teil davon bekommen. Und an der großen Torte Gottes können wir das eine gute Teil bekommen. Einen Teil von diesem guten, großen Ganzen. Dieses Wort, das gibt es nicht oft in der Bibel und ich lese uns jetzt mal Stellen vor, wo das noch vorkommt. Einmal in Apostelgeschichte 28, da redet Petrus zu dem Zauberer Simon. Petrus, der wollte ja für Geld die Fähigkeit bekommen, Menschen zu heilen, ne? Weil er sieht, der Heilige Geist kommt auf die Leute und so und diese Kraft, da sagt er, ich gebe euch Geld, ich möchte das auch können. In seinem Kontext war das eine normale Idee, dass man dafür bezahlt, dass man etwas kann. Petrus aber sagte zu ihm, dein Silber fahre mit dir ins Verderben, wenn du meinst, die Gabe Gottes lasse sich für Geld kommen. Und jetzt kommt unser Wort, du hast weder einen Anteil daran, noch ein Recht darauf, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Diesen guten Anteil, den die Maria gewählt und genommen hat, da sagt Petrus diesem Zauberer Simon, du hast diesen Anteil nicht, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Und in Kolosser 1, Vers 12, da steht auch dieses Wort, und ich lese den Vers vor, dankt dem Vater mit Freude, dass er euch fähig gemacht hat, Anteil zu haben, unser Wort, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht stehen. Und das ist genau das. Wenn wir Jesus aufgenommen haben in unser Leben, wenn wir Ja gesagt haben, wenn wir ihm unser Leben übergeben haben, dann hat uns der Vater fähig gemacht, so einen Anteil zu nehmen wie die Maria. Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Das gute Teil erwählen bzw. empfangen. So nennt das ja, was Maria macht. Jesus hören. Jesus ganz konsequent an die erste Stelle setzen. Jesus folgen, das heißt ihn nachahmen, was die Jünger ja auch die ganzen 3 Jahre einüben. Ich glaube, das ist das, was in diesem das gute Teil erwählen oder empfangen steckt. Empfangen, das klingt eher passiv, aber trotzdem, sowas fällt ja nicht auf einen, als würde jemand einen Zauberspruch aussprechen, sondern wir müssen es zulassen und manchmal auch suchen. Wenn Jesus sagt, suchet, so werdet ihr finden, geht es nicht darum, wo habe ich denn meine Schlüssel hingelegt? Also das ist so eine Situation, die ich öfter kenne. Aber es geht hier um das geistliche Suchen, um das das Wichtigste ist. Und er sagt, ihr müsst nicht nur warten, sondern sucht es und dann werdet ihr es finden. Weil Gott den, der sucht, segnet. Den, der sagt, Herr, ich brauche das wirklich, zeig es mir. Ich finde es nicht ohne dich, hilf mir. Dann sagt Gott, okay, dann, das freut mich, dass du es suchst. Ich zeig's dir, du wirst es finden. Und ich glaube, man kann es auch ablehnen. Vielleicht unbeabsichtigt, wie die Martha, nicht? Der sagt ja, Jesus, hör mal, deine Schwester, die hat das gute Teil erwählt und du bist eigentlich ganz gefangen in dem Fokus auf das viele Dienen. Du bist blockiert gerade. Du hast das nicht ergriffen. Also man kann es unbeabsichtigt wie Martha oder manche Menschen lehnen es auch bewusst ab, die sich gegen Jesu Angebot entscheiden. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, die Dinge abzulegen, die uns ablenken, oder? Also ich kenne das von mir, in einem Lied singen wir manchmal, das ist ein neueres Lied, ich lege alles vor dich hin, was den Frieden von dir nimmt. Das ist eine richtig gute Idee. Aber ich lag mal nachts 1,5 Stunden wach, weil ich das, was mich vom Frieden trennte, nicht ablegen konnte. Meine Gedanken kreisten so um einen Punkt, den ich irgendwie lösen wollte oder wo ich die Lösung nicht hatte, dass ich 1,5 Stunden nicht geschlafen habe. Und ich habe gemerkt, ich müsste nur den Gedanken loslassen. Ich würde einschlafen. Und es hat 1,5 Stunden gedauert. Also dieses Loslassen, wo wir sagen, ja Martha, mach's doch einfach. Ich glaube, Gott weiß und wir wissen, dass es nicht immer so einfach ist. Und trotzdem sagt Jesus, es ist das gute Teil. Mach das, setze mich so krass an die erste Stelle wie die Maria. Übrigens, wenn wir jetzt über Martha nachdenken, und sie ist ein bisschen meine Freundin, weil ich sie so gut verstehen kann, sie hat Jesus doch noch ihr Herz geöffnet. Denn wenn man in Johannes 11 nachliest, als der Lazarus gestorben ist, die erste, die Jesus trifft, das ist die Martha. Und wenn du mal siehst, was die Martha redet, wie sie ihm antwortet, dann sieht man ganz deutlich, dass die Martha auch den Herrn Jesus als ihren Herrn und Heiland aufgenommen hat, dass sie auch glaubt. Wenn du darauf achtest, was da von Martha berichtet wird, weißt du, sie hat den Schritt geschafft. Und das freut mich richtig, weil ich denke, wenn Jesus hier ein bisschen schroff ist, sie hat diese Antwort sicher nicht erwartet, als sie ihn um Hilfe bittet wegen ihrer Schwester, hat es Jesus gut mit ihr gemeint. Er wollte sie wachretten. Martha, Martha. Und vielleicht bist du und bin ich auch eine Martha, die er wachrütteln möchte. Damit wir die Prioritäten richtig setzen. Jesus an die erste Stelle und nicht sagen, ich weiß schon, Jesus. Dienen ist gut, ich diene. Brauchst mir nichts zu sagen, ich diene. So würden wir nicht reden, aber handeln wir nicht manchmal so? Ich weiß schon, was richtig ist. Lass mich nur machen. Jesus, gib mir Kraft. Jesus, ich bin völlig fertig. Gib mir Kraft. Das ist gut. Fragen wir Jesus, was dran ist. Ich frage es mal ganz krass. Kann man Jesus auch dienen, indem man den weniger guten Anteil wählt? Wir haben ja gehört, Maria hat das gute Teil gewählt. Und wir haben am Anfang gefragt, wer dient Jesus? Im Moment kippt es ja so ein bisschen. Maria hat ihm gedient. Und was ist mit Martha? Und jetzt fragen wir noch mal nach. Kann man Jesus auch dienen, indem man den weniger guten Anteil wählt? Geht das?
Ich
Ja, also wir gucken mal drauf, das, was die Jünger direkt vorher erlebt haben. Damit bin ich ja eingestiegen, nicht? Mit dem Samariter. Nicht? Samariter, da gibt es ja bis heute den Samariterbund. Das sind nicht die Leute, die nördlich von Israel lebten und die da dieses Mischvolk waren im alten Nordreich, sondern das sind Menschen, die sagen, wir helfen. Also das, was dieser eine Mann in der Geschichte, die Jesus erfunden hat, um was zu zeigen, was dieser eine Mensch gemacht hat, das ist sprichwörtlich geworden für helfen. Wollte Jesus, dass wir alle hilfsbereite Samariter werden? Gerade vorher hat er die Geschichte erzählt. Etwa nach dem Motto, ich bin durch und durch dieser hilfsbereite Mensch, dieser Mann, diese Frau, ich tue es für dich, Jesus, lass mich nur laufen, ich helfe. Ja. Ja, ja. Also meine Antwort ist nein. Es geht nicht. Ich sage es mal noch klarer. Es geht nicht ohne Jesus. Es geht nicht ohne Jesus. Und ich glaube, wir stehen in der Gefahr, gerade weil wir die Bibel kennen, dass wir sagen, ich weiß schon, ich sollte heute helfen. In der Gemeinde ist Aufbau und Putzen und vielleicht wollte dich Jesus aber heute zu deiner kranken Nachbarin schicken. Hast du ihn gefragt? Ist es wirklich logisch, was du tun sollst? Oder hast du ihn gefragt? Ich glaube, helfen ist total gut. Und manche haben die Gabe stärker als andere. Aber wir sollten es immer tun, indem wir von Jesus kommen und nicht ohne ihn einfach losrennen. Ich glaube, da ist ein Unterschied und ich möchte uns da herausfordern. Die wir schon lange Christ sind, ich bin es auch schon, 87 bis 2025, 38 Jahre. Und da denkt man, man weiß schon, wie es geht. Und das hat Jesus nie gewollt. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Trotz der Gaben, die wir haben, sagt Jesus, ja, ohne mich kannst du nichts tun. Sag ich, wie denn, Jesus, ohne mich kann ich nichts tun? Ich kann die Sachen, wie kannst du sowas sagen? Aber er sagt es. Wir haben gesagt, wir begleiten die Jünger. Die haben diese Geschichte gehört von dem barmherzigen Samariter. Dann haben sie gesagt, okay, es ist gut, wenn ich was tue. Dann kommen sie ins Haus von Maria und Martha, sie sitzen dabei. Und Jesus gibt diese erstaunliche Antwort an die Martha. Und wisst ihr, was danach im Bibeltext kommt? Danach sagen die Jünger zu Jesus, Herr, lehre uns beten. Und dann steht das Vaterunser nach Lukas. Das ist ja so ein bisschen kürzer, ein bisschen anders, aber da, das ist seine Antwort. Ich verstehe das so, dass die Jünger gesagt haben, ja wie, wir sollen helfen und dann wieder nicht wie die Martha. Gastfreundschaft ist ein hoher Wert, auch in der Bibel. Gastfreundschaft ist gut. Einige haben, ohne es zu wissen, da Engel beherbergt, steht ja in der Bibel. Nicht? Also, das ist was Gutes, jetzt wieder nicht. Die Martha pfeift da zurück. Was sollen wir denn machen? Und sie merken, Gott muss es uns sagen. Herr, lehr uns mit dem Vater reden. Lehr uns von ihm zu kommen. Lehr uns beten. Das ist die Reaktion der Jünger auf diese zwei Dinge, die sie hintereinander hören. Sie haben gehört, dass man helfen soll wie der Samariter. Dann haben sie gesehen, dass Dienen ohne den Auftrag Jesus falsch sein kann wie bei Martha. Und dann haben sie gesagt, Herr, lehre uns beten. Wir müssen wie du herauskriegen, was jeweils dran ist. Und das geht nur, wenn Gott es uns sagt. Beten ist ja nicht nur Reden zu Gott, sondern ist ja das Gespräch mit Gott. Also wenn ich stille Zeit mache, ich versuche immer auch, Gott, möchtest du mir was sagen? Ich sage Gott Dinge und ich versuche auch zu hören. Und ich höre auch manchmal was. Ja, Jesus hat ja mal was ganz Krasses gesagt. Also ich stelle mir Jesus ja allmächtig vor. Nicht? Und Jesus hat mal gesagt, ich kann nichts von mir aus tun, wenn ich es nicht den Vater tun sehe. Er hat eigentlich genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, wenn Gott die Sache nicht vorbereitet hat, dann habe ich nicht die Möglichkeit, es doch zu tun. Und wenn das Jesus von sich selber sagt, dann sind wir doch in derselben Situation, oder?
Und er wollte vielleicht auch, dass die Martha jetzt, weiß ich nicht, von ihm fasziniert ihn auch beachtet oder dass das jetzt wichtiger ist in dem Moment wie Gäste,
ja? Ja. Ja. Fürs Telefon hier kam einfach so diese Vorstellung, wir denken uns in die Situation rein und sagen, diese Martha hatte einen ganz besonderen Gast, Jesus, und Jesus wollte, dass sie von diesem besonderen Gast auch profitiert, hört, was er sagt und nicht nur ihn bedient, dass er sagt, also die war aber gastfreundlich, sondern er wollte ihr mehr geben, er wollte, dass auch sie was empfängt. Genau. In Matthäus 6, 33, das war der erste Vers, den ich auswendig konnte, als ich Christ wurde, steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das andere wird euch dann gegeben. Ne? Dieses zuerst zu Gott, zuerst zu Jesus, von Gott kommen, wenn wir dienen wollen. Oder in Markus 14, Vers 7, sagt Jesus, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und dann kommt was ganz Krasses, sagt, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Also zu Martha gesprochen, Martha, du kannst jederzeit gastfreundlich sein. Es gibt viele arme Menschen, denen du damit echt eine Wohltat gibst, aber mich hast du nicht alle Zeit. Hör mir doch jetzt zu. Gott sagt mehrfach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich kenne keinen Vers, wer Hände hat zu handeln, der handle, oder? Ich glaube, weil Gott weiß, wie sehr wir doch lieber was schaffen würden, was anpacken.
Ich denke da, ich weiß nicht, ob es passt, aber im Alten Testament heißt es ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Jesus oder Gott sieht das Herz an. Und es ist ja alles auch so ein bisschen unsere Natur. Wenn bei Ulmers Gäste sind, wir wollen, dass die sich wohlfühlen, da spart man an nichts. Und wir wollen ja auch, dass sie sich wohlfühlen. Und der Martha ging es wahrscheinlich genauso. Ich glaube nicht, dass die sich profilieren wollte und dass jeder sagt, Mensch, super, da steht ja alles da, sondern die wollte einfach aus ganz menschlicher Sicht, dass sich ihre Gäste wohlfühlen und hat darüber dann offensichtlich eben das Herz vergessen.
Also hier kam einfach auch nochmal der Vers aus dem Alten Testament, der Mensch sieht, was zu Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und eben diese Vermutung, dass es der Martha überhaupt nicht darum ging, dass sie gut dasteht, sondern dass sie einfach dienen wollte, dass sie wollte, dass es den Gästen gut geht. Ich merke, dass wir die Martha verteidigen. Das ist auch mein Ansatz. Und ich glaube, wir verteidigen auch ein bisschen uns selber da drin. Und ich will das mal so lassen, stehen lassen und nehmt die Herausforderung mit, wenn euch Jesus sagt, der Carsten hat dich nicht gemeint, dann seid ihr entlassen. Ja? Aber denkt drüber nach. Nicht ich will euch was sagen, aber es ist ja Gottes Wort. Und ich finde, es ist ein krasses Wort, wenn man sich in die Martha hereinsetzt. Je mehr man sich hineinversetzt, umso mehr merke ich, wie ich herausgefordert bin. Und ich möchte euch diese Herausforderung mitgeben. Und macht das, was ich gesagt habe. Geht zu Jesus, sagt, Jesus, ist alles in Ordnung oder möchtest du was ändern? Und ich glaube, Jesus wird uns leiten. Genau. Wann sollen wir was tun? Ne? Die Armen habt ihr alle Zeit und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Heute, wenn ihr eure Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das sind ja alles Worte aus der Bibel. Diese Priorität zuerst zu Jesus, ich denke, die steckt in diesem kleinen, so unglaublich menschlichen Bericht von den zwei Schwestern. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Menschen so gut kennst. Und ich danke dir, dass Maria und Martha genauso waren. Und ich merke, ich identifiziere mich mehr mit der Martha. Und ich bin froh, dass du mit ihr umgehen konntest und dass ich lesen darf, dass sie zu dir gefunden hat. Sie wird in deinem Reich sein, schon lange. Und dafür danke ich dir. Und wenn unter uns jetzt auch Marthas sitzen, Männlein oder Weiblein, dann vertraue ich darauf, dass du auch uns ans Ziel bringst. Aber ich bitte dich, dass wir auch wie die Martha anhalten und dich an die erste Stelle setzen und auf dich hören lernen immer wieder neu. Dazu segne uns doch, dass wir mit dir verbunden sind und dir dann auch fröhlich und kraftvoll dienen mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Segne uns doch in dieser Weise und geleite uns durch eine gute Woche mit der kleinen Kraft oder der größeren Kraft, so wie du sie uns zuteilst. Amen.